Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, nach unserer zweistündigen Pause Sie zum öffentlichen Abendvortrag im Rahmen unserer Tagung von der Euthanasie zum Holocaust, Parallelität oder Kausalität begrüßen zu dürfen. Der Referent des Abends ist Frank Bajor, den ich Ihnen jetzt zunächst einmal kurz, die meisten von Ihnen werden seine Schriften und ihn kennen. Ich möchte ihn trotzdem noch kurz vorstellen. Von 1989 bis 2013 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. 1997 wurde er an der Universität Hamburg aufgrund einer bahnbrechenden Untersuchung zum Thema Arisierung in Hamburg, die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933 bis 1945 promoviert. 2008 habilitierte er sich ebenfalls an der Universität Hamburg mit einer biografischen Studie zu Erich Blumenfeld, dem einzigen Auschwitz-Überlebenden im Deutschen Bundestag, der innerhalb der CDU betont liberale Positionen vertrat und sich auch schon früh für eine aktive Ostpolitik der Bundesrepublik eingesetzt hat. Seit 2013 ist Frank Bajor wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und seit diesem Jahr außerplanmäßiger Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten, das wissen Sie wahrscheinlich auch alle, zählen die Geschichte des Holocaust, die NS-Zeit allgemein und die Geschichte des Antisemitismus. Von seinen zahlreichen wichtigen Studien über die genannte Dissertation und die genannte Habilitation hinaus möchte ich noch die folgenden nennen. Der Holocaust als offenes Geheimnis, die Deutschen, die NS-Führung und die Alliierten, erschien in München 2006. Das ist ein Buch, das er gemeinsam mit Dieter Pohl verfasst hat. Das Buch ist im Übrigen auch ins Japanische übersetzt worden. Dann den gemeinsam mit Michael Wild zusammen herausgegebenen Band Volksgemeinschaft, neue Forschung zur Gesellschaft im Nationalsozialismus und als letzten Band, den ich erwähnen möchte, den gemeinsam im vergangenen Jahr mit Andrea Löw verantworteten Sammelband Der Holocaust, Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, erschienen hier bei Fischer in Frankfurt am Main. Frank Bajor wird jetzt referieren über die Reaktionen der Bevölkerung auf Euthanasie und Holocaust. Bitte Frank, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für die freundliche Einführung. Vielen Dank natürlich für die Einladung nach Frankfurt zu dieser Tagung und die Ehre, hier den sogenannten Abendvortrag halten zu dürfen. Bei der Aufzählung der Buchtitel wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass da nichts über Euthanasie vorhanden ist. Und ich glaube, auch deswegen hatte ich, als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, anfänglich etwas geschluckt, weil es mir so geht, wie sicher auch manchen anderen hier im Raum, dass man entweder einen Forschungsschwerpunkt im Bereich Holocaust oder in der Euthanasie hat, aber es nur relativ wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die in beiden Bereichen forschungsmäßig gleichermaßen ausgewiesen sind. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie Sarah Berger, Monika Kingreen oder andere. Von daher war mit diesem Ansinnen, diesen Vortrag zu halten, für mich auch als eine Art Weiterbildungsauftrag verbunden, dem ich natürlich dann gerne nachgekommen bin, auch ein weiter Forschungsauftrag, und mal sehen, ob mir das gelungen ist. Diese Tagung hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Beziehungen zwischen den Euthanasiemorden und dem Massenmord an den europäischen Juden genauer zu untersuchen. Und zweifellos erlauben es die empirischen Forschungen der letzten Jahrzehnte, vor allem der zentralen Frage nachzugehen, ob es sich bei den Mordgeschehnissen um bloß parallel verlaufende oder aber kausal miteinander verflochtene Entwicklungen handelte. Als ich in der ersten Hälfte der 1980er Jahre Geschichte studierte, erschienen in dieser Zeit zahlreiche Studien zur Geschichte der Eugenik, der Zwangssterilisation, der Euthanasie, der Psychiatrie, der Medizin sowie zur Sozial- und Bevölkerungspolitik des NS-Regimes. Einzelne dieser Studien sind ja hier schon auch erwähnt worden, etwa die fundamentale Studie von Gisela Bock über Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Etliche dieser Studien behaupteten häufig eher so en passant auch einen kausalen Nexus zwischen Euthanasie und Holocaust, waren aber zum damaligen Zeitpunkt nur bedingt in der Lage, so etwas empirisch zu untermauern. Oft beschränkten sich diese Behauptungen auf den Satz, Hadamar war vor Auschwitz. Und nicht selten leiteten die Autoren den bis dahin kaum erforschten Holocaust aus einer allgemeinen Geschichte rassistisch-eugenischen Denkens ab. Mein akademischer Mentor Detlef Peukert publizierte beispielsweise im Jahre 1987 den Aufsatz, einen sehr bekannt gewordenen Aufsatz, die Genesis der Endlösung aus dem Geiste der Wissenschaft, in dem er eine Endlösung allein aus der Geschichte rassenbiologischen Denkens konstruierte. Juden und der Antisemitismus kamen in seinem Beitrag faktisch nicht vor. Es war eine Endlösung ohne Juden. Und ich will das jetzt, es ist nicht Thema meines Vortrages, wir haben heute ja darüber auch schon ausgiebig gesprochen. Wir würden sicher, man kann natürlich versuchen, begrifflich mit Konstruktionen wie innerer und äußerer Rassismus, mit hygienischem und anthropologischem Rassismus versuchen, gewissermaßen Judenverfolgung und Euthanasie in spezifischer Weise gleichermaßen einzufangen. Nur deutet ein Buchprojekt, das Anfang nächsten Jahres nach langjähriger Verzögerung endlich erscheinen wird, herausgegeben von Mark Roseman, Devin Panders und Richard Wetzel, mit dem Buchtitel Beyond the Racial State schon an, das gewissermaßen mit dem Fokus auf der Praxis der NS-Rassenpolitik gewissermaßen dieses Rassismusparadigma doch deutlich an Bedeutung auch verloren hat. Zumal die Nationalsozialisten sich ja auch gar nicht einig waren, was Juden denn dann eigentlich waren. Waren das eine Rasse? Sie kennen das Hitler-Zitat von der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa im Falle eines Weltkrieges. Waren Juden ein Volk? Heinrich Himmler, es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Waren die eine Gegenrasse? Man kann sozusagen eine unendliche Zahl von Begrifflichkeiten hier sehen, die von den Nationalsozialisten auch zeitgenössisch hier verwendet wurden. Ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen. Jedenfalls seit den 80er Jahren, haben zahlreiche Studien zur Geschichte der Judenverfolgung des Holocaust diese empirische Schieflage, die ich meinte, für die 80er Jahre konstatieren zu können, zwar beseitigt, aber doch zugleich neue Fragen auch aufgeworfen. Beispielsweise die Frage, ob es eigentlich Sinn macht, die Euthanasiemorde im Reichsgebiet auf den Holocaust im Osten zu beziehen. Oder waren hier nicht die oft übersehenen Morde an Kranken und Behinderten in den angegliederten und besetzten Ostgebieten maßgeblicher, die sich zusammen mit dem Holocaust in einem gemeinsamen Raum nationalsozialistischer Massengewalt abspielten? Vor allem Fragen nach der Kausalität von Euthanasie und Holocaust sind empirisch oft nur schwer zu beantworten. Und dies gilt nicht zuletzt für das Thema meines Vortrages, nämlich die gesellschaftlichen Reaktionen auf beide Ereigniszusammenhänge. Ergaben sich aus den gesellschaftlichen Reaktionen auf die Euthanasiemorde unmittelbare Konsequenzen für die Durchführung des Massenmordes an den europäischen Juden? Hatten gesellschaftliche Reaktionen überhaupt einen nennenswerten Einfluss auf die Mordpraxis des NS-Regimes? Einen Kausalzusammenhang zwischen den Reaktionen auf Euthanasie und Holocaust hat besonders prägnant Götz Ali formuliert, nämlich in seinem 2013 erschienenen Buch Die Belasteten, auch das ist heute ja schon erwähnt worden. Weite Teile der Gesellschaft, nicht zuletzt die Familienangehörigen der Euthanasieopfer, hätten, so Ali, die Morde widerstandslos hingenommen, wenn nicht sogar insgeheim befürwortet. Die gesellschaftlichen Reaktionen auf die Euthanasie seien Symptom einer gesellschaftlichen Verrohung gewesen, die den NS-Machthabern signalisiert habe, dass im Hinblick auf den Massenmord an den Juden mit Einwänden nicht zu rechnen sei, wenn er nicht einmal die Tötung kranker und behinderter Volksgenossen entsprechenden Protest hervorrief. Die deutschen Soali hätten sich, Zitat, in den Bannkreis des Bösen ziehen lassen, ich zitiere ihn weiter, Weil die Deutschen den Mord an den eigenen Volksgenossen hinnahmen, gewannen die führenden Politiker die Zuversicht, sie könnten noch größere Verbrechen ohne bedeutenden Widerspruch begehen. Wer zulässt, dass die eigene an Schizophrenie leidende Tante in der Gaskammer stirbt oder der fünfjährige spastisch gelähmte Sohn die Todesspritze erhält, den wird das Schicksal der als Welt- und Volksfeinde verfemten Juden nicht kümmern. Zitat Ende. Es fällt auf, dass Götz Ali mit seiner weitgehend negativen Einschätzung gesellschaftlicher Reaktionen auf die Euthanasie frühere Annahmen nahezu auf den Kopf stellt. Galten doch die gesellschaftlichen Reaktionen auf die Euthanasie noch vor wenigen Jahrzehnten als Erfolgsgeschichte. Vor allem der Abbruch der Aktion T4 im Spätsommer 1941 nach Protesten kirchlicher Kreise schien die These zu bestätigen, dass gesellschaftlicher Protest in der NS-Diktatur möglich und erfolgreich sein konnte. Hätten sich die Deutschen gegenüber dem Holocaust ähnlich verhalten, so mutmaßten nicht zuletzt einzelne Historiker, dann wäre auch in diesem Falle das Regime möglicherweise oder sogar wahrscheinlich eingeknickt. Der Kontrast zwischen dem vermeintlich erfolgreichen Protest gegen die Euthanasie und Alis düsterer Einschätzung des Hinnehmens und heimlichen Einverständnisses selbst von Familienangehörigen könnte kaum größer sein. Mögen seine Thesen meines Erachtens auch deutlich überziehen, so zeigen sie doch an, dass der Blick auf die gesellschaftlichen Reaktionen im Laufe der Jahrzehnte immer kritischer ausgefallen ist. Anders als noch um 1980 ist es heute mehr als deutlich, dass der Stopp der Aktion T4 im Herbst 1941 die Euthanasie keineswegs beendet hatte, ihr nach 1941 sogar mehr Menschen zum Opfer gefallen waren als zuvor. Und die frühere Annahme, dass die deutsche Bevölkerung den Mord an Behinderten und Kranken eindeutig abgelehnt habe, wird heute in dieser Form kaum noch vertreten. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den gesellschaftlichen Reaktionen auf den Holocaust. In der Nachkriegszeit hatten die Deutschen behauptet, von diesem gar nichts gewusst zu haben und wenn doch, dann eindeutig dagegen gewesen zu sein. So hatte Bundeskanzler Konrad Adenauer im September 1951 im Deutschen Bundestag erklärt, ich zitiere ihn, das deutsche Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat sich an ihnen nicht beteiligt. Zitat Ende. Davon kann im Lichte der neueren Forschung nicht mehr unbedingt die Rede sein, die von nicht weniger als 200.000 bis 250.000 deutschen und österreichischen Tätern des Holocaust ausgeht, die zumeist der sozialen Mitte der deutschen Gesellschaft entstammten und nicht einfach als kriminelle Randgruppe aus dieser hinaus definiert werden können. Forschungen zum Beispiel zur Arisierung jüdischen Vermögens haben eine Vielzahl von Beteiligten, Profiteuren und Nutznießern identifiziert. Allein in der Stadt Hamburg nahmen in den Kriegsjahren rund 100.000 Personen an der öffentlichen Versteigerung jüdischen Besitzes teil. In den Feuilletons deutscher Zeitungen ist heute immer häufiger der Begriff Tätergesellschaft zu lesen, in dem die früher strikt getrennten Sphären Täter und Gesellschaft zu einem nicht unproblematischen Begriff verschmolzen werden. Der Holocaust, von dem nach 1945 niemand etwas gewusst haben wollte, gilt heute als offenes Geheimnis. Für die gesellschaftlichen Reaktionen auf Judenverfolgung und Holocaust gilt somit Ähnliches wie für das Thema Euthanasie. Je mehr die Forschung gesellschaftliches Verhalten in den Blick genommen hat, desto kritischer fällt auch die Bilanz aus. Euthanasie und Holocaust werden heute eben nicht mehr allein als politischer, auf bestimmte Personen und Institutionen beschränkter Prozess interpretiert, sondern auch als sozialer Prozess der Exklusion, an dem die deutsche Gesellschaft notwendigerweise beteiligt war. Dies gilt nicht allein für die Verfolgung der Juden, die einst der sozialen Mitte der deutschen Gesellschaft angehört hatten und dann systematisch aus der NS-Volksgemeinschaft herausgedrängt, vertrieben und schließlich ermordet wurden. Dies gilt auch für die Opfer der Euthanasiemorde, die anders als viele Juden oft schon vor 1933 in Anstalten sozial marginalisiert gelebt hatten. Dennoch war direkt oder indirekt ein vergleichsweise weiter Personenkreis auch in die Euthanasie involviert. Darunter unmittelbar medizinisches und pflegerisches Personal, zahlreiche Verwaltungsbehörden, mittelbar aber auch die Verwandten und Familienangehörigen. Diese Forschung zu gesellschaftlichen Reaktionen auf Euthanasie und Holocaust ist mitten im Gange, lange noch nicht abgeschlossen und mit spezifischen Problemen konfrontiert. Vor allem mit der Schwierigkeit, wie weit empirische Befunde verallgemeinert und hochgerechnet werden können. Das Dritte Reich war bekannterweise keine offene Gesellschaft mit einer autonomen Öffentlichkeit, sondern eine Diktatur mit fragmentierter, propagandistisch gelenkter Öffentlichkeit. Eine Diktatur, die weder freie Wahl noch Meinungsumfragen kannte, sondern allenfalls in Gestalt interner Lageberichte vorsichtige Annäherungen an die sogenannte Volksmeinung unternahm. Schon die einfache Frage nach dem Wissen der Bevölkerung um Euthanasie und Holocaust, und ohne dieses Wissen waren ja gesellschaftliche Reaktionen nicht möglich, ist nicht mit letzter Präzision zu beantworten. Ex-Post-Meinungsumfragen aus der Zeit nach 1945, wie sie zuletzt beispielsweise Eric Johnson und Karl-Heinz Reuband durchgeführt haben, spiegeln allenfalls vage Tendenzen wider und vermitteln letztlich eine trügerische statistische Scheingenauigkeit. In den meisten dieser Umfragen haben 30-40% der befragten Deutschen angegeben, vom Massenmord an den Juden vor oder bis 1945 erfahren zu haben. Wobei Reuband und Johnson schätzen, dass die Zahl der Wissenden um die Euthanasie um 10% höher gelegen habe als im Falle des Holocaust, also hier knapp die Hälfte der Bevölkerung. Das Gedächtnis ist jedoch keine Computerfestplatte mit Dateien, die aufgerufen werden können und uns präzise wiedergeben, was jemand an welchem Tag gewusst oder gedacht hat. Erinnerung ist immer eine Konstruktion, die von der Gegenwart aus im Blick auf die Vergangenheit vorgenommen wird. Und gerade in einer Diktatur mit fragmentierter Öffentlichkeit setzt profundes Wissen immer die Bereitschaft des Wissenwollens und Ahnens voraus, um wie in einem Puzzle von einzelnen Informationen auf ein Gesamtbild zu schließen oder schließen zu können. Wer den Abtransport von Kranken oder die Deportation von Juden beobachtete, wusste noch nicht automatisch um die Euthanasie oder den Holocaust. Konnte aber, wenn er oder sie dies wollte, diese Einzelbeobachtung auch unter den repressiven Bedingungen des Dritten Reiches mit weiteren Informationen zu einem Gesamtbild verdichten, das an den Euthanasiemorden oder dem Holocaust keinen Zweifel mehr ließ. Aber die Bereitschaft des Wissenwollens und des sich des Vorstellens eines Gesamtbildes aus Teilen, die man sieht, das ist die notwendige Voraussetzung. Wichtige Hinweise auf die Morde gab zum einen das NS-Regime selbst, das Euthanasie und Holocaust mit entsprechenden Propagandakampagnen begleitete. Man denke im Falle der Euthanasie an den Film »Ich klage an«, der die deutsche Bevölkerung auf die Krankenmorde einzustimmen suchte. Oder wir haben ja von verschiedenen Referenten auch verschiedene Beispiele für die NS-Propagandabilder gesehen. Im Falle des Holocaust wäre zu denken an die Filme »Jud süß« oder »Der ewige Jude«, aber nicht zuletzt auch an öffentliche Äußerungen der NS-Führungsspitze wie Hitlers Prophezeiung von der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa, die er in einer im Rundfunk übertragenen Rede am 30. Januar 1939 für den Fall eines Weltkrieges voraussagte und in den folgenden Jahren immer wieder darauf öffentlich zurückkam, insgesamt 5-mal. Dies tat auch Josef Goebbels, der am 16. November 1941 in der Zeitung Das Reich den Leitartikel »Die Juden sind schuld« auf Seite 1 der Zeitung veröffentlichte, indem er auf Hitlers Prophezeiung zu sprechen kam und dann ausführte, Zitat, »Wir erleben eben den Vollzug dieser Prophezeiung und es erfüllt sich damit am Weltjudentum ein Schicksal, das zwar hart, aber mehr als verdient ist. Das Weltjudentum erleidet nun einen allmählichen Vernichtungsprozess, den es uns zugedacht hatte«, Zitat Ende. Und 2 Tage später, am 18. November 1941, verkündete Goebbels Intimfeind Alfred Rosenberg, Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, auf einer Pressekonferenz in Berlin, ich zitiere ihn, zugleich ist dieser Osten berufen, eine Frage zu lösen, die den Völkern Europas gestellt ist. Das ist die Judenfrage. Im Osten leben noch 6 Millionen Juden und diese Frage kann nur gelöst werden in einer biologischen Ausmerzung des gesamten Judentums in Europa. Zitat Ende. Wer also die Propaganda und veröffentlichte Meinung im Dritten Reich aufmerksam verfolgt, der erhielt quasi offiziell wichtige Informationen, die er mit anderen zu einem Gesamtbild vernetzen konnte. Als eigentliche Knotenpunkte des Wissens um Euthanasie und Holocaust entwickelten sich jedoch die Tatorte und deren nähere geografische Umgebung, von der aus sich Informationen und Gerüchte wellenförmig bis ins Reichsgebiet ausbreiteten. Im Falle der Euthanasie waren dies nicht allein die Tötungsanstalten, sondern vor allem jene Heil- und Pflegeanstalten, aus denen Menschen deportiert wurden. In diesem Anstaltsmilieu, wenn ich es mal so nennen darf, zirkulierten entsprechende Informationen schnell und drangen sogar zu den Opfern selbst durch, die ihr Schicksal eben doch mindestens partiell vorausahnten und sich oft gegen ihre Verlegung zur Wehr zu setzen versuchten. Es gibt da dazu herzzerreißende Beispiele. An den Anstaltsorten zeigte sich die weitere Bevölkerung oft sehr genau über die Tötungsvorgänge informiert und deren öffentliche Skandalisierung 1941 durch die Predigten des Bischofs von Münster, Bischof Clemens August Graf von Galen, die auch dann hektografiert und gerade vor allem auch im katholischen Milieu weit zirkulierten. Diese öffentliche Skandalisierung zerriss dann den Schleier der Klandestinität und sorgte für ein breiteres öffentliches Wissen um die Euthanasie, das besonders in Westfalen, aber auch in Württemberg ausgeprägt war. Dort hatten die Morde in der Anstalt Grafeneck beträchtliches negatives öffentliches Aufsehen hervorgerufen, das schließlich sogar den Reichsführer SS zum Einschreiten veranlasste. Auf ähnlichen Wegen verbreiteten sich auch die Informationen über den Holocaust, die ihren Ausgang von den Tatorten nahmen, von den Tätern selbst verbreitet wurden, von Soldaten, die Zeugen des Mordens gewesen waren und auf Heimaturlaub davon erzählten, nicht zuletzt von Angehörigen der deutschen Besatzungsverwaltung, die vielfach in das Mordgeschehen involviert gewesen war. Informationen über den Holocaust wie über die Euthanasie-Morde verbreitete überdies der deutschsprachige Sender der BBC, den nicht wenige Deutsche heimlich hörten, mit einer Decke über Kopf und Radiogerät gestülpt, was die Bevölkerung als Englisch inhalieren bezeichnete. Gelegentlich ließen auch NS-Institutionen quasi halbamtlich Informationen durchsickern. Als sich der Schweizer Generalkonsul in Köln, Franz Rudolf von Weiß, im Juni 1942 bei deutschen Stellen in Köln nach dem Verbleib eines Deportationstransports nach Osteuropa erkundigte, erhielt er die offizielle Antwort, Zitat, dass dieser Transport inzwischen vergast worden ist, da seitdem keine Nachrichten in Köln über dessen Verbleib eingetroffen sind. Zitat Ende. Dies meldete er schließlich der Schweizer Regierung in Bern, ohne die Bedeutung des Wortes vergast zu erläutern. Das bereits im Juni 1942 so verbreitet war, dass sich der Generalkonsul weitere Erklärungen sparen konnte. Auch die gesellschaftlichen Reaktionen auf Euthanasie und Holocaust wiesen insofern zahlreiche Parallelen auf, als sie sich vielfach einer Trias aus Zustimmung, Ablehnung und Hinnahme zuordnen lassen, die typischerweise auch in flexiblen Mischungsverhältnissen auftraten. Für die Durchführung der Euthanasiemorde war entscheidend, dass die Zustimmung in einem Teil der Bevölkerung deutlicher ausgeprägt war als im Durchschnitt, nämlich im Kreis von Ärzten und pflegerischem Personal. Zwar kann auch hier von einer allgemeinen Zustimmung keineswegs gesprochen werden, doch waren Ärzte und pflegerisches Personal schon seit langem durch Diskurse beeinflusst, die statt des individuellen Heilungsversprechens die Gesundheit des sogenannten Volkskörpers präferierten. Die Praxis der Zwangssterilisation hatte das medizinische Personal schleichend an repressive Praktiken gewöhnt. Und vor allem dieses Personal, das hatte Uwe ja auch schon erwähnt, Und vor allem dieses Personal bekam die Defizite und Probleme der Gesundheitsfürsorge und medizinischen Versorgung in den Kriegsjahren deutlich zu spüren. Winfried Süß, das hattest du erwähnt, hat darüber ja eine grundlegende Studie geschrieben. Diese begrenzten Ressourcen und die Knappheit beförderten utilitaristische Logiken und entsprechende Menschenbilder, die angesichts knapper medizinischer Ressourcen Prioritätensetzungen propagierten, nämlich angeblich unnütze Esser zu beseitigen und sich auf die medizinische Versorgung der vermeintlich Wertvollen zu konzentrieren. Diese inhumane, utilitaristische Logik entfaltete durchaus breitere Wirksamkeit, wenn beispielsweise Wehrmachtseinheiten an der Ostfront Insassen von Anstalten und Krankenhäusern ermordeten, um Platz für verwundete deutsche Soldaten zu schaffen. Und auch im Altreich fragten sich nicht wenige, vor allem ältere Menschen, ob sie denn adäquat versorgt werden würden, wenn sich denn der Wert eines Menschen allein an seinem Nutzen für die Gemeinschaft orientierte. Als der Sicherheitsdienst der SS im Jahre 1944 eine systematische Untersuchung durchführte, um Gerüchten, Zitat, über die Herbeiführung des vorzeitigen Todes bei alten Leuten nachzugehen, spiegelten die einlaufenden Meldungen die Ängste vor allem älterer Menschen wider, aus utilitaristischen Motiven nicht gut versorgt, ja umgebracht zu werden. Ein Arzt berichtete über weit verbreitete Ansichten, der, Zitat, frühe Tod alter, nicht mehr lebensfähiger Menschen sei von diesem System ja gewollt. Zitat Ende. Die potenziell entgrenzenden Folgen der utilitaristischen Logik waren deshalb für Teile der Bevölkerung ein wichtiges Motiv, die Euthanasiemorde abzulehnen. Dies geschah keineswegs immer aus Mitleid mit den Euthanasieopfern, sondern oft wegen der immanenten Gefahr, im Falle von Alter und Krankheit möglicherweise selbst betroffen zu sein. Im Oktober 1940 berichtete der amerikanische Vizekonsul in Leipzig, Paul Dutko, dem amerikanischen Außenministerium über Befürchtungen vieler Deutscher, in die Euthanasiemorde irgendwann einbezogen zu werden. Ich zitiere: "Opinion has been expressed that incurable mental patients are being eliminated in this manner to reduce mouths to feed, and that this is but a beginning. It is not uncommon to hear intelligent people utter the fear that if the war drags, the Black Guards, also die SS, will be empowered to eliminate the aged and sick population." Zitat Ende. Während sich die meisten Deutschen sicher sein konnten, nicht in die Judenverfolgung einbezogen zu werden, jedenfalls sofern sie in der Lage waren, den sogenannten Arier-Nachweis vorzulegen, fehlte diese Sicherheit beim Thema Euthanasie, die ohne eindeutige Abgrenzungskriterien durchgeführt wurde und potenziell auch den Kern der sogenannten Volksgemeinschaft betreffen konnte. Deshalb kann auch insgesamt angenommen, wenn auch nicht genau beziffert werden, dass die Bevölkerung die Euthanasie in der Tendenz stärker ablehnte als Judenverfolgung und Holocaust. Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr. Mit diesem berühmt gewordenen Satz hatte der württembergische Landesbischof Theophil Wurm die entgrenzende Tendenz biologistisch-utilitaristischer Logiken, die der Euthanasie zugrunde lagen, kritisiert. Ablehnende Stimmen gegen die Euthanasie waren am deutlichsten aus den Reihen der christlichen Kirchen zu vernehmen, vor allem aus katholischen Kreisen, weil die Euthanasie dem christlichen Menschenbild fundamental widersprach. Friedrich Bodelschwingen, jetzt um kein Katholik, Theophil Wurm, vor allem Clemens August Graf von Galen stehen für diesen Widerstand gegen die Euthanasie aus christlichen Motiven. Von christlichen Motiven war auch der Amtsrichter Dr. Lothar Kreissig geprägt, der spätere Gründer der Aktion Sühnezeichen, der als einziger deutscher Richter beim Justizministerium gegen die Euthanasie protestierte und gegen NSDAP-Reichsleiter Philipp Buhler Anzeige wegen Mordes erstattete. Dafür wurde er übrigens lediglich zwangsbeurlaubt und später mit Pensionsberechtigung in den Ruhestand versetzt. Eine mutige Initiative ist mir unlängst aus den Akten des amerikanischen Außenministeriums bekannt geworden. Eine Krankenschwester der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar hatte sich im Frühjahr 1941 in einem Schreiben an den amerikanischen Generalkonsul in München gewandt, detailliert über die Praktiken der Euthanasie berichtet und auch Zeugen namentlich benannt. Sie schrieb, ich zitiere, ich versichere Ihnen, dass jüngst nicht Hunderte, sondern Tausende ermordet worden sind. In der Hoffnung, dass Sie alles in Ihrer Macht tun werden, um die Mörder ihrer gerechten Strafe zuzuführen, grüßt Sie eine deutsche Krankenschwester aus der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar. Zitat Ende. Das Beispiel dieser Krankenschwester zeigt, dass auch das medizinische und pflegerische Personal keineswegs geschlossen bei der Euthanasie mitmachte. Allerdings war es bezeichnend, dass die erwähnte Krankenschwester keinerlei Möglichkeit sah, ihre Ablehnung im Kollegenkreis oder auf dem Dienstwege kundzutun, sondern sich mangels Alternative an den Generalkonsul eines Landes gewandt hatte, das dem Dritten Reich äußerst kritisch gegenüberstand und im nächsten halben Jahr auch ja auch im Kriegszustand mit diesem Dritten Reich sich befand. Insgesamt formierte sich hinter den protestierenden Einzelpersonen keine reichsweite Protestbewegung, und wären die Proteste von Galens nicht zeitlich mit einer akuten Krisensituation an der Ostfront zusammengefallen, hätten sie möglicherweise auch nicht zum Abbruch der Aktion T4 geführt. Neben Zustimmung und Ablehnung hat die Euthanasie nicht zuletzt auch passive Hinnahme und Indifferenz hervorgerufen. Götz Ali verortet diese Grundstimmung nicht zuletzt im Kreis der Angehörigen, die es vielfach versäumt hätten, durch Krankenbesuche, Briefe und Nachfragen einen engen Kontakt zu ihren Familienmitgliedern und Verwandten in den Heil- und Pflegeanstalten herzustellen. Nur selten hätten sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese zu sich nach Hause zu nehmen. Von daher ist es auch nicht falsch, von einem gewissen indirekten Interaktionsprozess zwischen Regime und Familienangehörigen der Euthanasieopfer zu sprechen. Zu Recht weist Ali auf die ängstliche Grundstimmung vieler Angehöriger hin, sich durch allzu offensives Vorgehen möglicherweise selbst als erblich belastet zu exponieren und möglichen Gefahren auszusetzen. Es fällt jedoch auf, dass nicht alle von ihm erwähnten Befunde seiner Generalthese von der klammheimlichen Hinnahme der Euthanasie durch die Familienangehörigen entsprechen. So hatte der in die Kindereuthanasie involvierte Hamburger Psychiater Friedrich Knigge, bei Ali als Arzt Hermann Knigge bezeichnet, vor der Tötung des jeweiligen Kindes sich stets an dessen Eltern mit der Frage gewandt, ob ihr Kind einer, Zitat, mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich endenden, vielleicht jedoch hilfreichen Therapie unterzogen werden solle, deren Heilungschancen er mit 10% bezifferte. Antworteten die Eltern mit Ja, wurde das Kind daraufhin ermordet. Allerdings lehnten 75% der befragten Eltern eine solche angebliche Behandlung ab. Und selbst das zustimmende Viertel hatte ja nicht der Ermordung, sondern formal einer riskanten Behandlung zugestimmt. Wären die Eltern offen um ihre Einwilligung gebeten worden, ihr Kind umzubringen, wäre die Einwilligungsquote wohl noch wesentlich geringer ausgefallen. Mögen sich auch viele Familienangehörigen nicht aktiv zugunsten ihrer betroffenen Verwandten engagiert haben, so war es bei entsprechender Befragung durch Ärzte doch eine deutliche Minderheit, die hier ein quasi offizielles Tötungseinverständnis gab. Ein Verhalten, das wohl nicht verallgemeinert als Hinnahme oder gar klammheimliche Akzeptanz zu klassifizieren ist. Das würde ich differenzierter sehen. Gesamtgesellschaftlich war jedoch neben der Ablehnung die Hinnahme der Euthanasie in der Bevölkerung am weitesten verbreitet. Dies zeigte nicht zuletzt die gesellschaftliche Gleichgültigkeit in der Zeit nach 1945, als sich wenige Patienten der Heil- und Pflegeanstalten in den ersten Nachkriegsjahren an Hunger starben. Michael Schwarz hat auf ähnliche Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg hingewiesen. Das wiederholte sich nach dem Zweiten. Als auch die Euthanasieverbrechen nicht im Bundesentschädigungsgesetz verankert wurden. Und als die Strafverfolgung, die uns ja auch in dieser Konferenz noch beschäftigen wird, nach anfänglich durchaus harten Strafen doch immer mehr Urteile hervorbrachte, die durch Verständnis und sichtbares Wohlwollen gegenüber den Angeklagten gekennzeichnet waren. Die Trias aus Zustimmung, Ablehnung und Hinnahme zeigt sich auch bei den gesellschaftlichen Reaktionen auf den Holocaust, wobei im Unterschied zur Euthanasie eine sehr viel größere Zahl von Volksgenossen an der vorhergehenden gesellschaftlichen Ausgrenzung und Isolation der Juden beteiligt gewesen waren. Hinnahme zeigte sich hier vor allem in der wachsenden, stillschweigenden, im Alltag vielfältig sichtbaren Akzeptanz, dass Juden nicht zur sogenannten Volksgemeinschaft gehörten. Ein Phänomen, das ich mit antijüdischem Konsens bezeichnet habe, das jedoch nicht mit einer allgemeinen Zustimmung der deutschen Bevölkerung zum Holocaust gleichgesetzt werden sollte. Die erwähnte Trias aus Zustimmung, Ablehnung und Hinnahme lässt sich besonders markant anhand der öffentlichen Reaktion auf die Deportation der deutschen Juden seit Herbst 1941 aufzeigen, über die Tagebücher, aber auch die regimeinternen Lageberichte Auskunft gaben. In Hamburg beispielsweise hatten einzelne Passanten Beifall gespendet, als die Juden mit Lastkraftwagen abtransportiert wurden. Schon ihr vorheriger Auszug aus den Judenhäusern war von zahlreichen Schulkindern, Zitat, johlend begleitet worden, wie ein Tagebucheintrag vermerkte. Demonstrative öffentliche Zustimmung zur Deportation der Juden, ja ausgesprochene Hassausbrüche gegen sie waren zwar nicht die Regel, gehörten jedoch keineswegs zu den absoluten Ausnahmen. Aus Frankfurt berichtete ein im September 1942 Deportierter über permanente verbale Attacken während des Abtransports. Zitat, auf dem ganzen Weg wurden wir von einer johlenden Menge beschimpft und verhöhnt, schlagt sie doch tot, zu was die teuren Kohlen für den Transportzug. Immer wieder diese Zurufe offenbar einstudiert. Zitat Ende. Dennoch blieben diejenigen, die ihrem Hass gegen Juden öffentlich Ausdruck verliehen, ja die Verantwortlichen für die Deportation noch ob ihrer angeblichen Milde kritisierten, in der Minderheit. Ein deutlich größerer Teil der deutschen Bevölkerung, wie auch der Passanten und Beobachter, verhielt sich demgegenüber unauffällig und tat sich weder mit zustimmenden noch ablehnenden Kommentaren öffentlich hervor. Diese Haltung konnte sowohl ein insgeheimes Einverständnis als auch die Gleichgültigkeit oder eine verlegene Distanz zum Ausdruck bringen und ist daher nur bedingt unter dem Begriff der Indifferenz zu subsumieren, der ja lange Zeit so als Generalbegriff genommen wurde, um das Verhalten der deutschen Bevölkerung zu erklären. Auch hinnehmen ist ja nicht unbedingt Indifferenz. Nach den Lagerberichten des Regimes stimmte den Deportationen vor allem, Zitat, der politisch geschulte Teil der Bevölkerung zu, beziehungsweise, ich zitiere weiter, nationalsozialistisch gefestigte Volksgenossen oder, Zitat, Volksgenossen, die die Judenfrage beherrschen, Zitat Ende. Es bedurfte ganz offensichtlich einer dezidiert antisemitischen Einstellung, um nicht einem natürlichen Mitleidsimpuls nachzugeben, sondern die Deportation teilweise hochbetagter und gebrechlicher Menschen gutzuheißen. Neben der Gruppe der überzeugten, ihrer Gesinnung nachhaltig Ausdruck gebenden Antisemiten und der größeren Gruppe der unauffälligen, die zwischen Einverständnis, Gleichgültigkeit und verhaltener Distanz schwankte, ließ ein weiterer Teil der deutschen Bevölkerung Dissens gegenüber den Deportationen erkennen. Dabei hüteten sich die meisten wohlweislich, diesen Dissens als generelle Kritik an den antijüdischen Maßnahmen zu formulieren. Stattdessen brachten sie humanitäre Einwände vor, verwiesen auf das hohe Alter der Deportierten oder die besondere Härte des Winters. In typischer Weise fasste die SD-Außenstelle Minden diese Bedenken in einem Bericht vom Dezember 1941 zusammen. Es sei moniert worden, Zitat, jetzt im Winter mit allen seinen Gefahren die Leute ausgerechnet nach dem Osten zu verfrachten. Es könnte doch damit gerechnet werden, dass sehr viele Juden den Transport nicht überstünden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die jetzt evakuierten Juden doch durchweg Leute wären, die seit ewigen Jahren in hiesiger Gegend gewohnt hätten. Man ist der Ansicht, dass für viele Juden diese Entscheidung zu hart sei. Wenn auch diese Meinung nicht in verstärktem Maße festzustellen ist, so findet man sie aber doch in einem großen Teil gerade unter den gut situierten Kreisen. Hierbei sind auch wieder die älteren Leute die überwiegende Anzahl. Zitat Ende. Insgesamt sind die Hinweise und Anzeichen von Dissens, wie sie beispielsweise auch Wolf Gruner unlängst in Berliner Polizeiakten identifiziert hat, also Anzeichen, Hinweise auf Äußerungen oder Handlungsweisen, die missfallen über die Judenverfolgung zum Ausdruck brachten. Insgesamt sind diese Hinweise zu zahlreich, um von der deutschen Gesellschaft im Hinblick auf den Holocaust von einer National Brotherhood of Mass Murder zu sprechen, wie dies Thomas Kühne in seinem Buch Belonging and Genocide formuliert hat. Allerdings erreichte dieser Dissens eher selten die Stufe massiven Protestes. In diesem Zusammenhang gehörte der schon erwähnte württembergische Landesbischof Theophil Wurm zu den wenigen, die nicht nur gegen die Euthanasie, sondern auch gegen den Holocaust protestierten. Am 20. Dezember 1943 bekundete er in einem Brief an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, Hans-Heinrich Lammers, Zitat, dass wir Christen diese Vernichtungspolitik gegen das Judentum als ein schweres und für das deutsche Volk verhängnisvolles Unrecht empfinden. Zitat Ende. Letztlich bei den gesellschaftlichen Reaktionen auf die Euthanasie wie auf den Holocaust gleichermaßen eine Trias aus Zustimmung, Ablehnung und Hinnahme identifizieren, so verzeichnen die regimeinternen Lageberichte der letzten Kriegsjahre ein Phänomen, das allein mit dem Holocaust, nicht aber mit der Euthanasie verbunden war. Sie konstatierten bei der deutschen Bevölkerung Bestrafungserwartungen und Vergeltungsängste, in denen sich auf sublime Weise ein schlechtes Gewissen widerspiegelte, das sich mit Judenverfolgung und Holocaust aber nicht mit der Euthanasie verknüpfte. Judenverfolgung und Holocaust wurden von den Deutschen häufig mit Kriegsereignissen verbunden, die real mit der Verfolgung, Deportation und Ermordung der Juden in keinerlei Zusammenhang standen. Vor allem mit dem 1943 drastisch intensivierten Bombenkrieg. Viele Menschen beispielsweise führten die Bombardierung von Kirchen auf die Zerstörung von Synagogen während des Novemberpogroms 1938 zurück, weil mit, Zitat aus einem Lagebericht, mit dieser Aktion gegen die Juden Deutschland damals den Terror begonnen habe, dessen Maßnahmen gegen die Juden grundverkehrt gewesen seien, wie sich Ausgebombte aus Frankfurt gegenüber einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SD ereiferten. Ich zitiere aus dem Lagebericht, dabei werden, wie früher schon einmal, Äußerungen laut, dass unsere ganze Einstellung zur Judenfrage, besonders aber ihre Lösung, eine grundverkehrte gewesen sei, deren Folgen und Auswirkungen das deutsche Volk heute ausbaden müsse. Hätte man die Juden im Lande gelassen, würde heute wohl keine Bombe auf Frankfurt fallen. Zitat Ende. Andere SD-Stellen berichtet von zahlreichen Äußerungen ausgebombter, Zitat, dass dies die Vergeltung für unser Vorgehen im November 1938 gegen die Juden sei, so der SD Würzburg. Ich zitiere weiter, dass wenn wir die Juden nicht so schlecht behandelt hätten, wir unter den Terrorangriffen nicht so leiden müssten, der SD in Schweinfurt, beziehungsweise, Zitat, dass es von der Regierung und der NSDAP unverantwortlich gewesen sei, zu derartigen Maßnahmen gegen die Juden zu schreiten, so der SD in Halle. Alle Zitate aus dem Jahr 1943. Solche Äußerungen waren in den Jahren zuvor nicht zu vernehmen gewesen und der Umstand, dass in den Lagerberichten 1943 mehr über die Judenverfolgung und bestimmte Ereignisse wie den Novemberpogrom 1938 oder die Deportation seit 1941-42 zu lesen war als in den Jahren zuvor, hatte weniger mit dem voranschreitenden Morden als vielmehr mit der allgemeinen Kriegslage und der Kriegswende 1943 zu tun. Bedenken gegen die Judenverfolgung wurden nun nicht mehr von Siegesfanfaren übertönt oder konnten als Angelegenheit behandelt werden, die das Gros der Bevölkerung scheinbar nichts anging. Langsam entwickelte sich ein schlechtes Gewissen und die Befürchtung griff um sich, dass den Deutschen für die Judenverfolgung im Falle einer Kriegsniederlage eine Rechnung präsentiert werden würde, sodass die verstärkten Luftangriffe 1943-44 bereits als eine Art vorgezogene Quittung begriffen wurden. Entweder wurden Luftangriffe in typisch antisemitischer Manier als Judenrache oder aber im christlichen Zusammenhang von Schuld und Sühne als göttliches Strafgericht aufgefasst. Solche Bestrafungserwartungen und Vergeltungsängste hegten die Volksgenossen gegenüber der Euthanasie nicht, betraf diese doch die Volksgemeinschaft selbst, sodass die Deutschen von den Alliierten auch keine massiven Bestrafungsmaßnahmen erwarteten. Damit lagen die Deutschen insgesamt auch nicht falsch. Wenn man sich beispielsweise vor Augen hält, dass die massiven alliierten Vorhaltungen, die anfänglich ja geäußert wurden gegenüber den Deutschen, wir kennen diese Zwangsbesichtigungen von Konzentrationslagern oder die Atrocity-Films, Ulrike, du bist ja Expertin in dem Bereich, meines Erachtens haben die sich fast nie mit der Euthanasie verknüpft, sondern vor allem mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Schau mal fragend, ich kann mich nicht erinnern, Todesmühlen, dass da Euthanasie erwähnt wurde. In den schon erwähnten Berichten amerikanischer Diplomaten aus dem nationalsozialistischen Deutschland waren einzelne Maßnahmen der NS-Rassenpolitik wie die Zwangssterilisation sogar mit einem gewissen Wohlwollen betrachtet worden. Und die amerikanische Presse hatte der Euthanasie insgesamt deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt als dem Holocaust. Dieser wurde ungleich stärker als Zivilisationsbruch aufgefasst als die Praxis der Euthanasie. Dabei mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Eugenik und rassebiologisches Denken in der amerikanischen Bevölkerung weit verbreitet waren. Auch das haben wir ja heute schon gehört. Meinungsumfragen zufolge hatten 1939 deutlich mehr als 40% der amerikanischen Bevölkerung Mercy Deaths Under Government Supervision for Hopeless Invalids, also Gnadentod unter Regierungsaufsicht für hoffnungslos Kranke, befürwortet. Mehr als 40%. Und schließlich fehlte es den Opfern der Euthanasie 1945 an engagierten Fürsprechern, die eine massive Bestrafung aller an der Euthanasie Beteiligten eingefordert hätten. Die Deutschen hatten sich also zu Recht keine Sorgen um mögliche negative Folgen der Euthanasie gemacht. Anders als den Holocaust begriffen sie die Euthanasie als Verbrechen an den Deutschen selbst. Was noch einmal jenen Konsens bestätigte, demzufolge die Juden ja nicht zur Volksgemeinschaft gehört hatten. Im Übrigen dokumentierten diese Reaktion bzw. Nichtreaktion, wie wenig die Morde an nichtdeutschen Kranken und Behinderten in den besetzten Ostgebieten überhaupt im Bewusstsein der Bevölkerung verankert waren, nämlich so gut wie gar nicht. Ein schlechtes Gewissen bzw. dessen Mangel zeigte sich nicht zuletzt in den Strafverfahren gegen Täter der Euthanasie und gegen Täter des Holocaust. Während Holocaust-Täter sich typischerweise mit vorhandenen Befehlen oder dem angeblichen Putativnotstand, dem Befehlsnotstand, herauszureden suchten, jedenfalls nur selten den Versuch unternahmen, den Massenmord an den Juden moralisch zu rechtfertigen, taten die wegen Euthanasieverbrechen Angeklagten genau das. Sie stellten sich als Idealisten dar, die vermeintliche Anführungszeichen Menschenhüllen auch in Anführungszeichen erlöst hätten, und damit nicht nur der Allgemeinheit, sondern sogar den Euthanasieopfern einen Dienst erwiesen hätten. Eine Verteidigungsstrategie, die von den Gerichten partiell durchaus verfing, die den Angeklagten zwar irregeleitete, aber durchaus ideelle Motive zugute hielten. Zusammenfassend können wir also bei den gesellschaftlichen Reaktionen auf Euthanasie und Holocaust viele Parallelen, aber auch einzelne deutliche Unterschiede identifizieren. Gibt es aber, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, auch Kausalitäten? Wie schon erwähnt, fehlen dafür eindeutige empirische Belege, und wenn diese konstruiert werden, hängen sie natürlich zentral von der Bewertung dieser Reaktion ab. Wenn wir, wie Götz Ali, eine letztlich rabenschwarze Bilanz gesellschaftlichen Handelns ziehen, liegen die auch von ihm im Hinblick auf den Holocaust gezogenen Schlussfolgerungen nahe. Demzufolge die NS-Machthaber die Erfahrung der Euthanasie als Freifahrtschein und Ermutigung für den Holocaust begriffen. Wenn wir jedoch die Ablehnung der Euthanasie in der Bevölkerung stärker gewichten, wofür manche spricht, könnte auch ein anderer kausaler Nexus konstruiert werden. So weisen beispielsweise der Abbruch der Aktion T4 Ende August 1941 und die Entscheidung zur Deportation der deutschen Juden in den Osten Mitte September 1941 eine auffallende zeitliche Nähe auf. Das sind ja nur 3 Wochen, 3,5 Wochen. Eine Nähe, die es prinzipiell nicht unplausibel macht, zwischen beiden Ereignissen einen kausalen Zusammenhang herzustellen. Demzufolge hätten die Nationalsozialisten aus der Erfahrung der Euthanasie den Schluss gezogen, größere Massenmorde nicht im Kern des sogenannten Altreiches durchzuführen. Ein eindeutiger Quellenbeleg existiert dafür jedoch nicht. Und natürlich ließe sich die Deportation der Juden nach Osten auch aus gänzlich anderen Zusammenhängen durchaus plausibel herleiten. Zum Beispiel aus den schon im Vorfeld des Russlandfeldzuges erkennbaren Planungen, den Ostraum zum Schauplatz der sogenannten Endlösung zu machen. Oder auch aus dem unmittelbaren Kontext der Deportation, die von Alfred Rosenberg als Vergeltung gegen die Deportation der Wolgadeutschen durch Stalin angeregt worden waren. Da hätte es wenig Sinn gemacht, Juden innerhalb des Altreiches zu verlegen. Wir sehen also, Kausalitäten können im Hinblick auf gesellschaftliche Reaktionen zwar konstruiert, aber nicht wirklich belegt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend noch einmal darauf verweisen, dass es zwar wichtig ist, solche Reaktionen in den Blick zu nehmen und Verfolgung immer auch als gesellschaftlichen Prozess zu analysieren. Dieser gesellschaftliche Prozess kann aber nicht losgelöst von den grundlegenden politischen Entscheidungsprozessen betrachtet werden. Weder die Euthanasie noch der Holocaust lassen sich nämlich auf einen allgemeinen gesellschaftlichen Mordwillen zurückführen. Sie waren durch grundlegende politische Entscheidungen strukturiert. Und das Regime hat sich, wenn man genauer hinsieht, in seiner Mord- und Vernichtungsbereitschaft von gesellschaftlichen Reaktionen auch nicht nachhaltig irritieren lassen. So setzte sich die Euthanasie nach dem Herbst 1941 mit übrigens breiterer gesellschaftlicher Beteiligung weiter fort. Und auch im letzten Jahr setzte das Regime für den Holocaust anderswo viel dringender benötigte Kapazitäten ein, die vom hohen Stellenwert des Vernichtungsparadigmas zeugen. Gesellschaftliche Reaktionen waren insgesamt sicher nicht unwichtig. Man sollte aber ihren Stellenwert auch nicht überschätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.